Deutschlandfunk, Kultur heute.
Der kenianische Schriftsteller Ngugi wa Thiong'o wurde auch als Nobelpreiskandidat gehandelt. Im Alter von 87 Jahren ist er nun gestorben. Mehr über ihn am Ende dieser Sendung. Was verraten Gerani und Usambara-Pfeilchen über ihre koloniale Herkunft? Darum geht es in einer Wiener Ausstellung. Nach antisemitischen Hassbildern fragt die Berliner Technische Universität und Puppentheater über die letzten Stunden im Führerbunker. All das haben wir im Programm und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Filme des US-Regisseurs Wes Anderson, die sind rasch zu erkennen. Sie sind gewollt künstlich, bestehen aus kräftigen Farben, sind symmetrisch komponiert, haben riesige Bühnenbilder, wirken skurril und auch immer ein bisschen surreal. Sein jüngster Film heißt Der phönizische Meisterstreich. US-Wüste, französische Provinz, japanische Hundeinsel, all das waren schon Schauplätze der letzten Filme und die sind sehr wichtig bei ihm, sind Herzstück seiner Kunstwelten. Jetzt also phönizischer Meisterstreich. In Cannes hatte das Premiere. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat das natürlich gesehen. Katja, das ist kein Sandalenfilm, kein Archäologiefilm über frühe Kulturen und die Erfindung des Geldes, sondern es spielt in den 50er Jahren. Worum geht's da bitte schön?
Ja, der Film spielt letztlich auf der ganzen oder auf der halben Welt und die Hauptfigur ist der reichste Mensch Europas, ein halbseidener Geschäftsmann, der heißt Jaja Korda und der wird gespielt von Benicio del Toro. Und dieser Unternehmer, so mit Anzug und Schnurrbärtchen, immer super gestylt und gekleidet, der hat ein Geschäftsimperium aufgebaut, das sich um die halbe Welt spannt. Er ist ständig unterwegs in seinem Privatflugzeug, das ist sozusagen der Hauptschauplatz des Films, also mit beigen Ledersitzen, karierten Vorhängen und rotem Teppich, so würde man auch gerne reisen. Und gleich zu Beginn wird dieses Flugzeug von einem Attentat erwischt, also einer explodierenden Bombe vom Himmel geholt und Korda überlebt. Und das ist nicht das einzige Attentat, dem er entkommen wird. Und er möchte etwas ändern in seinem Leben, weil er so viele Feinde hat. Und statt seiner 9 Söhne, das ist auch fast so ein bisschen biblisch, bestimmt er seine Tochter Liesel als ja Alleinerbin sozusagen auf Probezeit. Und er weiht sie in sein letztes Großprojekt ein. Das ist sozusagen, ja, das titelgebende phönizische Meisterwerk, ein gigantisches Infrastrukturprojekt im fiktiven Land Phönizien. Und letztlich ist der Film ein Roadmovie im Flugzeug, weil Vater und Tochter eben herumjetten und Investoren und Geschäftspartner versuchen zu überzeugen, noch mehr zu investieren in dieses Projekt und dabei kommen sie sich näher.
Nach den wenigen Worten muss ich schon ein bisschen schmunzeln. Also ein größenwahnsinniger Geschäftsmann. Das Ganze klingt ziemlich überdreht. Kulissen sind bei ihm immer Traumbühnen für menschliche Unfälle. Sie haben es schon gesagt, Attentate gibt es da, skurrile Situationen. Es gab nach Vorführung des Films in Cannes, Sie waren dabei, einen Vorwurf oder zumindest zurückgehaltene Begeisterung. Das sei insgesamt ein bisschen zu blutarm.
Ja, ich fand die Kritik auch berechtigt, weil jenseits dieses Roadmovies, an dem übrigens auch noch ein Insektenkundler teilnimmt, um es nochmal ganz skurril zu machen, jenseits dessen geschieht nicht so viel in diesem Film. Wir sind also mit Vater und Tochter ständig unterwegs, aber es ist auch so eine Art rasender Stillstand. Die New York Times hat das ganz schön beschrieben. Die hat gesagt, der Film ist so gehetzt in Bewegung, dass er letztlich Angst hat, sich selbst anzuschauen. Und es folgt wirklich Station auf Station, Attentat auf Attentat. Und Korda versucht eben, seine Geschäftspartner über den Tisch zu ziehen. Die einzelnen Szenen sind natürlich, Sie haben es ja schon beschrieben, unfassbar liebevoll choreografiert, mit der typischen Wes Anderson-Lakonie inszeniert. Es gibt zum Beispiel ein Street-Basketball-Match mit US-amerikanischen Geschäftspartnern von Korda. Die werden gespielt von Tom Hanks und Bryan Cranston. Das ist schon sehr lustig. Aber der Film bleibt eine Sketchparade, wunderschön anzuschauen. Und Wes Anderson scheint in diesem Film auch einen Fetischismus jetzt für Kacheln und Fliesen zu entwickeln. Finde ich ganz interessant.
Sie haben es schon gesagt, es wären andere Stars zu nennen. Scarlett Johansson, Tom Hanks und so weiter. Bill Murray sind auch dabei. Das versammelt so ein ziemliches Who is Who von Hollywood. Merkt man das Anderson-Feeling an?
Ja, das ist schon das Schöne, weil manche Szenen, manche Sets, die scheinen nur gebaut zu sein, um noch einen Star unterzubringen und dann noch einen. Und Charlotte Gainsbourg, die spielt manchmal, ist ja nur für Sekunden zu sehen. Und Scarlett Johansson zum Beispiel, die schon mehrmals dabei war, die hat den Anderson-Touch wirklich verinnerlicht. Dieses ausdrucksvolle Spiel, diese abgehackten Bewegungen in der Gestik oder Drehung inhaltend. Und mit der jungen Schauspielerin Mia Threepleton übrigens, Tochter von Kate Winslet, hat Wes Anderson wirklich eine Seelenverwandte gefunden. Die ist zum ersten Mal dabei.
Die spielt die Liesel als Nonne, ne?
Die Liesel, ja, sie ist die pausbäckige Tochter und noch Nonne, muss man sagen. Sie wird dem langsam entfremdet von dem windigen Vater. Und sie ist so lakonisch und sarkastisch und unbewegt, so trocken, dass man ihr eben umso mehr die Gefühle dann für diesen windigen Haudegen von einem Vater abnimmt.
Wes Anderson, Jahrgang 69, macht seit 30 Jahren Filme. Wenn Sie auf das Werk gucken und Sie überblicken, nun einiges, was ist das für eins? Fängt das an, ein altersweises Werk zu werden? Ist Opus Summum oder dreht er zurück?
Er ist natürlich ein Obsessiver. Es ist ja toll, dass es sowas gibt im Kino mit seinem ja übertretenen Ästhetizismus. Und ich habe das Werk auch nochmal Revue passieren lassen, weil ich dachte, mir fehlt da auch was in diesem Film. Und in den früheren Wes Anderson-Filmen, da war es ja so, dass die Figuren ihre seelische Verfasstheit, dass ihre Ängste und Neurosen und Sehnsüchte die gebauten Welten hervorgebracht haben. Und jetzt ist es eben umgekehrt. Die Figuren wirkten ein bisschen wie hineingestellt in die perfekten Kulissen.
Die Lise sieht aus wie so eine Babuschka, ne? So ein bisschen. Wie so eine
genau,
russische Puppe.
Ja, und das können auch die tollen Schauspieler wirklich nicht ändern. Und es fehlt letztlich auch so ein essentieller Schmerz, der anderen früheren Wes Anderson-Filmen zugrunde lag. Ich meine, wer weiß, vielleicht wird er sich im nächsten Film ganz neu erfinden oder auch die Kulissenwelt nochmal beleben. Man ist auf jeden Fall ja, neugierig, was passiert.
Ein typischer Wes Anderson-Film, der phönizische Meisterstreich. Zuerst in Cannes ist er gelaufen, bald kommt er ins Kinos. Katja Nikodemus hat ihn für uns gesehen, dank dafür. Wir wechseln zur Bühne, zur Sprechbühne eigentlich, aber jetzt geht es um eine Puppenbühne, den Schickelgruber. Das ist eine äußerst erfolgreiche Aufführung des australischen Puppenspielers Neville Trainor aus dem Jahr 2003. Historisch Bewanderte wissen natürlich sofort, das ist der Name von Adolf Hitlers Vater. Das Stück schildert die letzten Tage von Reichskanzler Adolf Hitler rund um seinen 56. Geburtstag, kurz vor dem Selbstmord im Berliner Führerbunker. Das Puppenspiel mit grell farbigen Puppen ist ziemlich skurril, aber auch ein Stück weit heiter. Das englischsprachige Erfolgsstück wurde von Puppenspielern Nikolaus Habjan und Manuela Linzhelm ins Deutsche übersetzt, die auch selber spielen. Eine Koproduktion mit dem Wiener Theater in der Josefstadt ist das und hatte in Berlin Premiere. Eberhard Spreng sah für uns die Farce.
Ein kalkweiß angemaltes Puppengesicht, pechschwarze Haare mit einer Strähne über der Stirn, gerötete Augenränder. Die Puppe, die Nikolaus Habjan auf der großen Bühne des Deutschen Theaters im Arm hält, ist unschwer als Adolf Hitler zu identifizieren. Nur im Dialog mit ihrem Spieler will sie sich nicht in die ihr vorgesehene Rolle fügen.
Warum kann ich nicht Goebbels spielen? Ja, das ist psychologisch viel spannender und mit dem Klumpfuß undenkbar. Was? Wieso undenkbar? Ich kann alle spielen, alle. Ich bin ein Profi, ich kann alle spielen. Auch Eva Braun, wenn Sie das möchten.
Die ist schon besetzt.
Manuela Linzhalm teilt sich mit ihrem Puppenspielerkollegen die Aufgabe einer illustren Untergangsgesellschaft von sogenannten Klappmaulpuppen im verrammelten Führerbunker die letzten Atemzüge einzuhauchen. Da sind Herr Goebbels sowie seine 6 Kinder, insbesondere sein einziger Sohn Helmut, ein nerviger Schlaumeier, sowie ein grotesk übergroßer und fetter Hermann Göring mit Schweinenase, eine allegorische Figur, die den Tod verkörpert, und ein lassiver Vamp mit etwas gespensterhafter Anmutung, das Fräulein Eva Braun.
Fräulein Braun?
Ablinge! Ich bin so allein.
Aber Fräulein Braun...
Die Puppenspieler sind in diesem Stück Dienstpersonal der Nazi-Elite und als solche in einer reizvollen Ambivalenz zu den von ihnen animierten Puppen. Sie beherrschen das Spiel und sind zugleich Befehlsempfänger ihrer Schutzbefohlenen. Dramaturgisch ist die vom australischen Puppenspieler Neville Tranter entworfene Farce etwas spannungslos. Aus den Lautsprechern kommt zwar ein Schlachtenlärm, der sich immer mehr der Berliner Innenstadt nähert, auch deutet herabfallender Staub auf nahe Einschläge. Auch die Ziankali-Kapseln sind schon für die Einnahme bereitgelegt. Und dennoch treiben die Führer-Bunkerinsassen die immer gleichen verklärten Hoffnungen auf eine Lösung um. Goebbels etwa, der auf eine Rede des Führers hofft.
Wie gesagt, der Führer muss wieder hinaus. Er muss eine Rede halten, nur eine Rede. Und wir gewinnen uns das Vertrauen des deutschen Volkes wieder. Eine glorreiche Rede könnte uns aus dieser schrecklichen Lage befreien.
Seit 2003 war Schickelgruber einer der großen Erfolge des australischen Puppenspielmeisters Neville Tranter. Seine englischsprachige Inszenierung spielte in einem einfachen Verhau mit ungebügelten, schmuddeligen Vorhängen und sah ein wenig so aus, als seien seine Figuren aus dem Müll der Geschichte wieder aufgestiegen. Das Berliner Remake ist im Vergleich dazu geradezu abendfein. Ein großes Bühnenportal mit Reichsadler umrahmt es, seine gelegentlich herabgelassenen, üppigen Vorhänge hübschen es auf. Ein picobello gekleidetes Spielerduo sorgt für elegante Moves. Neville Trenters Vorbild stand in einer Tradition anglophoner Hitlerfarsen, die es dem in trotziger Scham erstarrten deutschen Publikum in den Nachkriegsjahrzehnten ermöglichten, über die Albtraumfigur seiner Geschichte zu lachen. Das begann schon vor 1945 mit Chaplins Der große Diktator und setzte sich vor allem in der amerikanischen Filmgeschichte fort. Außer etwa George Daboris Mein Kampf von 1987 und Schlingensiefs 100 Jahre Adolf Hitler, Die letzte Stunde im Führerbunker von 1989, war in deutscher Sprache wenig Hilfreiches zu sehen. Der menschelnd realismusfanate Untergang von Bernd Eichinger war 2004 wiederum ein herber Rückschlag. Schickelgrube am Deutschen Theater ist nun gar nichts weiter als eine freundliche Übergabe eines Puppenspielerbes. Der 70 Jahre alte Neville Trenter ist nunmehr in Rente, wurde nach der Aufführung auf die Bühne gebeten und bestieg sie zu jubelndem Applaus am Gehstock. Als Altersempfehlung steht ab Klasse 10 auf den Seiten des Deutschen Theaters. Ohne eine ausführliche didaktische Umrahmung dürfte der Lernerfolg in Bezug auf das Ende blutiger Imperien und ihrer Anführer allerdings sehr überschaubar bleiben.
Schickelgruber im Deutschen Theater Berlin, Eberhard Spreng war das. Das Weltmuseum Wien, es war im 19. Jahrhundert Teil der anthropologisch-ethnografischen Sammlung des Naturhistorischen Museums Wien. Botanik und Zoologie zählten auch dazu. Bei Expeditionen in die ferne Welt oder kolonialen Reisen, da kamen die ethnografischen mit den botanischen Sammlungen, also den Pflanzen, zurück nach Europa. Zwar mit dem gleichen Schiff. Die Wiener Ausstellung, um die es jetzt geht, heißt denn auch Kolonialismus am Fensterbrett. Was ist damit gemeint? Pflanzen, die wir hier haben, von denen wir nicht wissen, welche Biografie sie haben. Bettina Zorn ist Kuratorin am Wiener Weltmuseum und sie habe ich gefragt, sie stellen also historische Objekte und 10 Pflanzen aus unter dem Thema Kolonialismus am Fensterbrett. Welche sind das?
Also das ist die Zimmertanne, das ist der Ficus, das heißt, zu dem gehört auch der Gummibaum. Der Ficus elastica, das wäre der Gummibaum, und die Birkenfeige, das ist der Ficus benjamina. Das ist also auch eine ganz, ganz große Pflanzenfamilie. Dann zeigen wir die Aloe vera, die Begonie, den Bogenhanf, die sehr, sehr beliebte Geranie, die kein Geranium ist, sondern eine Pelargonie. Wir zeigen die Grünlilie und wir zeigen den Kaktus natürlich, die Diefenbachia, die einen großen Österreich-Bezug hat, und das Usambara-Veilchen, was sowohl einen Bezug zu Deutschland als auch zu Österreich hat.
Obwohl es ursprünglich aus Tansania oder Kenia kommt, ne?
Ja, genau. Aber da ist dieser koloniale Kontext sehr, sehr gut ablesbar, weil eben diese Ostafrika-Expansion der deutschen Kolonialzeit sozusagen wirklich in dieser Region aktiv war. Gleichzeitig befand sich die österreichische Kriegsmarine, in dem Fall ist es die Saida, das Schiff Saida gewesen, in der gleichen Region. Und der deutsche Kompanieführer von Bülow ist erkrankt, worauf der österreichische Schiffsarzt, und die Schiffsärzte waren damals für die österreichische Kriegsmarine immer auch zuständig für die Erweiterung von Sammlungen, ethnografischen Sammlungen für die Hofmuseen in Wien. Die hatten die Aufgabe auch wirklich zu sammeln. Dieser Schiffsarzt Stefan Pauley, der behandelt von Bülow, der erkrankt ist. Und wir nehmen an, dass er als Gegenleistung sozusagen diese Trommel bekommt aus Tansania, die ein Beutestück von Bülow ist, der eben doch sehr radikal auch gegen die lokale Bevölkerung vorging.
Frau Zorn, was heißt das für mein heimisches Fensterbrett oder mein Balkon in der Etagenwohnung? Ja. Wir kennen die Neophyten, wir kennen invasive Pflanzen, also migrantische, gebietsfremde Pflanzen. Die bekanntesten sind vielleicht die, die bei uns im Topf landen, Kartoffel, Mais oder Tomate. Ja. Die sind beabsichtigt eingeschleppt worden. Muss ich jetzt schlechtes Gewissen haben, wenn ich künftig meine Geranien gieße?
Nein, also es ist natürlich so, dass das, was Sie gießen oder das auch das, was ich hauptsächlich gieße, das sind Züchtungen. Das heißt, diese Pflanzen haben bereits schon eine so lange europäische Geschichte. Unsere Geranie kommt, ist eine Kapppflanze und kommt aus Südafrika. Und ist dort eben auch eine Medizinpflanze. Also das ist uns auch ganz wichtig zu sagen, das, was die Pflanzen, bei uns jetzt nur die 10, ausgestellt sind, sind bei uns Zierpflanzen. Vor Ort sind es nie Zierpflanzen. Es sind wirklich, in den meisten Fällen sind es Heilpflanzen.
So wie Arnika oder Aloe Vera oder sowas.
Wie Aloe Vera, aber auch wie diese, unsere Geranie. Das heißt, eine dieser vielen Pelargoniumformen hat einen hohen medizinischen Wert. Es sind Wurzeln, die bei Bronchial-Atemwegserkrankungen von der lokalen Bevölkerung in Südafrika eingesetzt werden, erfolgreich eingesetzt werden. Das heißt, da liegt sozusagen der Nutzen der Pflanze und bei dem Pelargonium ist eben noch das Problem dazugekommen, dass es sich hier um ein Beispiel für die Biopiraterie handelt. Also wir haben versucht, unterschiedliche Aspekte des Kolonialismus mit diesen einzelnen nur 10 Pflanzen zu erzählen. Bei der Pelargonie ist es, wie gesagt, die Biopiraterie, denn ein deutsches Unternehmen hat sich da im 21. Jahrhundert, und das ist kein Einzelfall, das passiert bei vielen Pflanzen weltweit, da gibt es einen Claim europäischer oder westlicher Pharmaindustrien, die sich darauf Patente geben lassen. Und das ist 2009 aber von NGOs angefochten worden und die Firma musste auch die Patente zurückziehen.
Sagt Bettina Zorn vom Weltmuseum Wien über Kolonialismus am Fensterbrett. Die Ausstellung Hashtag Fake Images, Gefahren von Stereotypen erkennen an der Technischen Universität Berlin, sie befasst sich mit Hassbildern und zeigt visuelle Antisemitika aus der Sammlung des Holocaust-Überlebenden Arthur Langemann.
Ich bin begonnen in 1961 mit dem Prozess gegen Adolf Eichmann.
Sagt Arthur Langemann um den Anfang, wie er angefangen hat mit seiner Sammlung. Zu diesen stereotypen Bildern zählen Karikaturen, Flugblätter, Postkarten und so weiter. Da sieht man dann Marionettenspieler oder Weltverschwörer und Strippenzieher drauf. Die Historikerin Angelika Königseder ist am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Uni Berlin tätig. Sie habe ich gefragt, was sind denn diese visuellen Antisemitika? Sie haben ja viele Objekte aus der Sammlung Langermann.
Ja, wir verfügen über viele tausend Objekte, über 10.000 sind es mittlerweile. Das Bild, das sich Antisemiten und Antisemitinnen vom Juden und von der Jüdin machen. Es ist ein Konstrukt visueller Antisemitismus, wie ja auch alles Textliche, alles Verbale. Ein Konstrukt ist eine Idee, die sich eben Judenfeinde von Jüdinnen und Juden machen. Und genauso ist es bei den Bildern. Man stellt sich also den Juden und genauso verallgemeinernd, das ist gewissermaßen schon System, eben dieses klischeehafte, eindimensionale. Man stellt ihn oder sie sich so vor. Das berühmteste Beispiel ist vermutlich die Nase. Juden, Jüdinnen wird zugeschrieben, eine besonders große, lange Nase zu haben. Und in unfassbar vielen antisemitischen Karikaturen und Bildern findet sich genau dieses Stereotyp wieder. Es gibt sehr viel mehr Stereotypen natürlich. Der Kern oder die wichtigsten sind neben der Nase und anderen physiognomischen Merkmalen, wie oft ein wirres, krauses Haar, langer, etwas ungepflegter Bart, an gewisse Handhaltung, dieses die Handflächen nach oben nehmen, Schultern hochgezogen. Dann auch ganz sprichwörtlich und immer wieder verwendet die angeblichen Plattfüße und krummen Beine, also physiognomische Merkmale, die sich in sehr vielen dieser Bilder vom Juden zeigen. Dann gibt es darüber hinaus einige Attribute, die diesen gezeichneten, konstruierten Figuren zugeschrieben werden. Allen voran Geld. Dieses Bild zeigt sich auch häufig, indem ein angeblicher Jude, sehr häufig ist da die Familie Rothschild mit verbunden, symbolisiert einmal Reichtum und umklammert mit klauenartigen Fingern hässliche Figur, die Weltkugel, als ob sie sie eben, ja, als ob es ihre Welt wäre, beschlagnahmen würde. Wie gesagt, der angebliche Jude als Weltverschwörer. Diese Motive haben wir ganz, ganz häufig im visuellen Antisemitismus.
Frau Königsinner, was kann so eine Ausstellung zeigen? Was kann sie bewirken? Was ist Ihre Absicht?
Es geht sehr darum, die Mechanismen zu zeigen, wie Bilder in die eine oder andere Richtung durch verschiedene Techniken gelenkt werden können. Und zwar nicht nur an antisemitischen Beispielen, sondern es geht einmal wirklich regelrecht um die Technik. Es gibt ein gutes Beispiel vom Marktplatz in Brüssel zur Zeit der islamistischen Anschläge, als ein Fotograf in einem Film ganz deutlich macht, er kann die Kamera so einstellen, dass dieser Panzer suggeriert, ganz Brüssel ist zur Festung umgebaut, ein Bedrohungsszenario, wir müssen uns mit Militärgewalt sichern. Und dann nimmt er eine andere Perspektive ein, geht weiter weg, verändert den Winkel, aus dem er fotografiert. Und dann erscheint es als das, was es war, dass ein Panzer auf diesem riesengroßen zentralen Platz in Brüssel stand und eben nicht dieses Gefühl einer übermächtigen Militärpräsenz entsteht. Also einmal das Verständnis geweckt werden soll für derartige Techniken der Beeinflussung. Die Ausstellung besteht aus zwei Teilen. Sie sind auch erkennbar getrennt durch unterschiedliche Farbgebung. Es gibt einmal einen historischen Teil, der die Entwicklung des Antisemitismus beschreibt, schildert, verständlich zu machen versucht. Und es gibt dann in rot-weiß gehalten quasi praktische Tafeln mit Handlungsanregungen, mit eben Dingen, die darauf aufmerksam machen wollen. Wie entstehen Vorurteile, wie entstehen Bilder, unterkomplexe Bilder von Personengruppen in unseren Köpfen? Und was können wir dagegen tun?
Angelika Königsider war das von der TU Berlin. Der kenianische Schriftsteller Ngugi wa Thiong'o hat seine Erfahrungen mit der britischen Kolonialregierung, den Kampf gegen Ungerechtigkeiten, die Suche nach Unabhängigkeit in sein Werk, in sein literarisches einfließen lassen. Seit Ende der 70er Jahre lebte er in Europa als Gastprofessor in Bayreuth, später in den USA. Und nicht nur in Kenia ist er sehr bekannt. Er wurde als Literatur-Nobelpreiskandidat sogar gehandelt. Im Alter von 87 Jahren ist er in den USA gestorben. Cornelia Zetsche erinnert an ihn.
My name is Ngugi wa Thiong'o.
Ngugi wa Thiong'o, der kleine große alte Herr der afrikanischen Literaturen. Ngugi heißt Arbeit, war der Sohn von Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o, der mit Chinua Achebe und Wole Soyinka den Roman in die afrikanischen Literaturen brachte. Aufgewachsen in Zentralkenia mit den traditionellen Dorfräten auf der einen, biblischen Geschichten und englischen Einflüssen auf der anderen Seite. Mit 23 Geschwistern, einem polygamen Vater und dessen 4 Frauen. Maßgebend war seine Mutter, eine starke Person, die keine Klagen über Hunger oder Müdigkeit akzeptierte. War das wirklich das Beste? Fragte sie bei jeder Schulaufgabe. Lebenslang begleitete dieser Satz Ngugi wa Thiong'o, der vom armen afrikanischen Bauernjungen zum Literaturnobelpreiskandidaten in den USA wurde. Der Zutritt zur Alliance High School in Kenia seiner Zeit war nicht selbstverständlich.
When I got a letter of acceptance, I found that among the requirements was I should have a pair of shoes.
In der Zusage stand, Schuhe seien eine Bedingung. Niemals zuvor hatte er Schuhe getragen, geschweige denn besessen. Die Mutter hatte kein Geld für Schuhe, er auch nicht. Aber eine der Schwestern, Yoki, gab ihr Geld, das sie auf den Teeplantagen der weißen Siedler verdient hatte, um ihm Schuhe und lange Strümpfe zu kaufen.
And she bought me shoes. And long stockings.
In der Missionsschule wurde Ngugi wa Thiong'o zum Christen. Kaum zu glauben, wie sanft er war angesichts der Gewalt in seinem Leben. Der Zweite Weltkrieg, in dem ein Cousin für die Briten kämpfte, die Kolonialherren, die den Vater enteigneten, die Mutter folterten, den Jungen schlugen, der Befreiungskampf und Bürgerkrieg, in dem ein Bruder auf Seiten der Briten focht, ein anderer im Widerstand. Diktatur und Exil und ein Jahr Haft unter Diktator Arap Moy, weil Gurivat Yongos erstes Theaterstück das Volk aufwühlte.
The new year of 1978, I've been moved from being a professor of literature.
Januar 1978 wurde er vom Literaturprofessor und Schriftsteller zum namenlosen Häftling. In einer Zelle in diesem Hochsicherheitstrakt dachte er nach über sein Verhältnis zu der Sprache, die ihn ins Gefängnis gebracht hatte, erinnerte sich Gurivat Yongo. Und da entschied er sich, seine Literatur nicht mehr auf Englisch zu schreiben, sondern in Gikuyu, der Sprache, die ihn in Haft gebracht hatte. Das war Teil seines Widerstands und Teil seines Überlebens.
It was part of my resistance.
Seitdem schrieb Gurivat Yongo auf Gikuyu. Das verband ihn im amerikanischen Exil mit der kenianischen Heimat und schuf Distanz zur Kolonialsprache Englisch. Sprache als Widerstand, auch gegen neokoloniale Strukturen. Dekolonisiert das Denken, forderte er in einem kämpferischen Essay Mitte der 80er Jahre. Seit 2018 gibt es den Text auch auf Deutsch.
When I write,
wenn ich schreibe, möchte ich meine Wörter zum Singen bringen, sagte Gurivat Yongo. Ich höre Musik beim Schreiben. Lange Zeit war ich fasziniert von Beethoven. Mich interessiert die Bewegung der Wörter. Wenn ich beim Schreiben nicht weiterkam, das war im Exil in Leeds damals, dann spielte ich diese Musik, um mich in Stimmung zu bringen.
And then I'll get back in the mood.
Träume in Zeiten des Krieges und Geburt eines Traumwebers heißen seine Memoiren auf Deutsch. Der Herr der Krähen sein Opus Magnum, eine 940-Seiten-Parabel auf die Diktatoren der Welt. In Afrika seien alle in den Armen der Weißen groß geworden. Koloniale Strukturen wirkten immer noch fort, sagte Gurivat Yongo. Hoffnung kommt von den Frauen, Rückenwind von der Literatur, die er durchaus als Aufklärung sah.
The literatures have one thing which politics or economics does not have. It's relationship to imagination.
Literatur hat etwas, das der Politik fehlt. Sie ist verbunden mit Imagination. Und Imagination ist absolut zentral für alles Menschliche. Wir können uns kleiden und essen, aber erst unsere Vorstellungskraft macht uns zu Menschen. Erst die Vorstellung von Zukunft schafft neue Möglichkeiten.
Cornelia Zetsche war das zum Tod des Schriftstellers Gurivat Yongo. Die Kulturmeldungen fehlen, Anna Kohn hat sie.
Die Digitalkonzerne, also zum Beispiel der Facebook-Konzern Meta, könnten in Deutschland besteuert werden. Man wolle das prüfen, das steht schon so im Koalitionsvertrag. Staatsminister für Kultur und Medien Wolfram Weimer möchte jetzt aber mehr Druck machen. Weimer hat im Magazin Stern angekündigt, es solle eine Gesetzesvorlage der Regierung dazu geben und man halte, Zitat, einen Abgabesatz von 10% für moderat und legitim. Von verschiedenen SPD- und CDU-PolitikerInnen bekam er dafür Applaus. Allerdings, die EU verhandelt ja gerade mit der US-Regierung über die drohenden Strafzölle und eine neue Digitalabgabe für US-Konzerne, die würde das eh schon angespannte transatlantische Verhältnis sicher nicht verbessern. Die neue Berliner Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson hat sich vom Kurs ihres Vorgängers Joe Cialo distanziert. Vor allem, was die Kommunikation und Zusammenarbeit mit der Kulturszene angeht. In einem Interview mit dem Magazin Der Spiegel ging es um die Kürzungen von rund 130 Millionen Euro, die die Berliner Kulturszene ja dieses Jahr bewältigen muss. Der Schock darüber, so Wedel-Wilson, habe einerseits aus der Höhe des Betrags und andererseits aus, Zitat, fehlendem Dialog und mangelhafter Kommunikation bestanden. Sie und Joe Cialo hätten eine ganz unterschiedliche Auffassung davon gehabt, was Zusammenarbeit heißt, sowohl was die Arbeit hier in der Senatsverwaltung betreffe, als auch die Arbeit mit der Kulturszene, so Wedel-Wilson wörtlich. Sie wisse, so Wedel-Wilson wörtlich, wie die Betriebe funktionieren, was es heißt, freiberufliche Künstlerin zu sein, was es heißt, nah am Prekariat zu leben und was es heißt, auf einer Bühne zu stehen. Man muss nicht immer Erfahrung in einem Berufsfeld haben, um dort dann eine Leitungsfunktion zu übernehmen, siehe auch unsere aktuelle Bundesregierung. Beim Deutschen Museum, bekannt für seine Sammlung zu Technik und Naturwissenschaften, da ist es allerdings so. Ab Juni wird dort der Physiker Michael Decker den Posten des Generaldirektors übernehmen. Decker arbeitet zurzeit am Karlsruher Institut für Technologie, wo er den Bereich Informatik, Wirtschaft und Gesellschaft leitet. Er tritt die Nachfolge von Wolfgang M. Heckel an, der nach mehr als 20 Jahren in den Ruhestand geht. In Großbritannien wird immer mehr Kritik von KünstlerInnen am Krieg im Gazastreifen laut. Diese Woche hatten ja schon SchriftstellerInnen wie Zadie Smith darauf gedrängt, den Krieg im Gazastreifen als Völkermord zu bezeichnen. Nun fordern mehr als 300 Künstlerinnen und Künstler einen Stopp der britischen Waffenlieferungen an Israel. Unter anderem Young British Artist Tracy Emin, Schauspieler Benedict Cumberbatch und Tilda Swinton haben den offenen Brief unterzeichnet, der von der Hilfsorganisation Choose Love veröffentlicht wurde. Die UnterzeichnerInnen riefen die britische Regierung außerdem dazu auf, einen Waffenstillstand zu vermitteln und humanitären Zugang zum Gazastreifen zu ermöglichen.
Die Kulturmeldung waren das mit Anna Kohn am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Ein US-Gericht stoppt die Zölle von Präsident Trump als verfassungswidrig. Ein Thema in den Informationen am Abend.